Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Meyer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der wichtigste US-amerikanische Literaturpreis wurde gestern Abend vergeben, der Pulitzerpreis. Pulitzerpreise gibt es in vielen Kategorien. Gerade in den Nachrichten ging es um die journalistischen Pulitzerpreise. Es gibt auch welche für Sachbücher. Und was da gestern ausgezeichnet wurde als bestes Sachbuch des Jahres in den USA und als bester Roman, das schauen wir uns gleich an hier in der Lesart. Die Columbia University in New York City, die Universität, ist eines der Zentren der Studentenproteste in den USA in Sachen Israel und Gaza. Und gestern fand dort auf dem Gelände der Universität die Verleihung der Pulitzerpreise statt. Ganz streng abgeschirmt, hermetisch abgeriegelt, um jede Störung zu vermeiden. Also da war nichts mit Applaus und Jubel und Verfahren. Und die Bekanntgabe des Pulitzer Literaturpreises, die klang dann auch recht nüchtern.
And the prize goes to Night Watch by Jane Anne Phillips.
Also die 71-jährige Schriftstellerin Jane Anne Phillips, die hat gestern diesen hoch angesehenen Literaturpreis in den USA gewonnen, den Pulitzerpreis in der Kategorie Belletristik. Und die Preisverleihung hat sich mein Moderationskollege Joachim Scholl angesehen. Der kennt sich bestens aus mit amerikanischer Literatur. Jetzt ist er hier im Studio. Hallo Joachim.
Guten Tag.
Jane Anne Phillips, bei uns ist die höchstens so halb bekannt oder viertel bekannt. Bring uns mal bitte auf den Stand. Was ist das für eine Autorin?
Ja, es ist eine sehr arrivierte Autorin und auch immer Literaturprofessorin gewesen durch ihr langes Leben. Sie ist schon über 70. Im Juli wird sie 72 Jahre alt. Sie schreibt seit den 70er Jahren Belletristik. Mit Kurzgeschichten ist sie in den USA bekannt geworden. Dann mit Romanen. Jetzt dieser Roman, der jetzt ausgezeichnet wurde, ist schon ihr sechster. In Deutschland sind 3-4 Bücher immer so verstreut erschienen über die Jahre. Das letzte ist 2009 auf Deutsch erschienen. Das hofft man natürlich jetzt, dass mit diesem Push für diesen neuen Roman, dass das dann vielleicht sich ändert. Und Jane Anne Phillips bei uns auch bekannter wird. Sie ist eine Autorin, die auch viel über Krieg, über Geschichte schreibt. Und die Bücher sind toll.
Und um Krieg und Geschichte, soweit ich jetzt gehört habe, geht es auch in diesem Roman, für den sie jetzt ausgezeichnet wurde, Nightwatch, oder?
Genau, der führt zurück in das inneramerikanische Trauma, nämlich den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert zwischen 1861 und 1875. Dort entwickelt sie eine Geschichte, die sich um ein kleines Mädchen rankt, das im Krieg geboren wird und gleich mit einer traumatischen Erfahrung groß wird. Ihre Mutter reicht die Dreijährige, hält sie an den Füßen in ein offenes Grab, ja, wo Leichen liegen, um dort eine Waffe eines gestorbenen Soldaten herauszuholen, mit dem sich dann die Mutter schützt. Und diese Geschichte, so eine ikonische Geschichte, die wird so zum Nukleus für eine große Erzählung dann über den Bürgerkrieg, über die Traumata, über die Verwettelsung und Verwundungen. Es ist auch ein großer Roman über Missbrauch. Die Mutter wird von einem Kriegsveteran also über Jahre missbraucht und landet dann schließlich in einem stumm geworden in einer Psychiatrie. Und ihre Tochter ist dann schon 12 Jahre und dann entwickelt sich eine Mutter-Tochter-Geschichte und alles ist sozusagen begleitet von diesen Kriegserlebnissen. Da kommen auch andere Figuren dann dazu. Also ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber alles, was ich darüber gelesen habe, macht ihn für mich hochspannend und ich werde mir den, glaube ich, jetzt mal sofort auf Englisch bestellen.
Wir haben gleich mal angerufen beim Verlag, wo bisher die Bücher von Jane Anne Phillips erschienen sind, beim Berlin Verlag, haben versucht herauszubekommen, wann denn nun das Pulitzer-Buch von ihr kommt. Man konnte es uns noch nicht sagen, aber wir hoffen es bald zu erfahren vom Berlin Verlag. Jetzt gab es weitere Preise, unter anderem im Bereich General Non-Fiction bei den Pulitzers, also im allgemeinen Sachbuch. Und da wurde der Autor Nathan Frall ausgezeichnet für sein Buch A Day in the Life of Abed Salama, A Palestine Story. Dieser Abed Salama, um den es in dem Buch geht, wer ist das?
Das ist eine reale Figur. Nathan Frall ist ein Journalist und Buchautor aus den USA. Er bekennt sich zum jüdischen Glauben, lebt auch in Jerusalem und engagiert sich sehr für das Zusammengehen von Palästinensern und Israelis in all seinen journalistischen Arbeiten. Über diesen Abed Salama, ein Palästinenser, narzisstischer Vater, über den hat er vor 3 Jahren eine ganz große, eine Riesenreportage geschrieben, über dessen Leben und vor allem über dessen Schicksal, weil er, nämlich dessen kleiner Sohn ist bei einem Busunfall verschwunden. Ein Busunfall, wo palästinensische Kinder einen Schulausflug machten und dieser Bus ist verunglückt und da gab es Tote und Verletzte. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und diese Geschichte also hat er als Reportage damals verfasst. Und aus dieser Reportage hat er jetzt ein großes Buch gemacht. Und dieses Buch hat in den USA unglaublich Wirkung erzeugt. Und es ist, glaube ich, von 10 Zeitungen, von Institutionen zum Buch des Jahres gekürt worden. Es ist 4 Tage vor dem 7. Oktober 2023 erschienen, hat natürlich jetzt nochmal einen ganz anderen Druck. Und jetzt erzählt er diese Geschichte dieses Abed Salama und seines Sohnes. Und die wird sozusagen zum Zentrum für eine ganz große palästinensisch-israelische Geschichte, wo ganz drüber steht, dieser Konflikt ist heillos, aber es muss Versöhnung geben und wir müssen irgendwie versuchen, aus diesem furchtbaren Konflikt herauszukommen.
Und Nathan Prawl schaut da auch vor allem mit Empathie auf die, obwohl er ja jüdischer Abstammung ist, mit Empathie auf die palästinensische Seite?
Man nennt ihn, ich habe in verschiedenen Publikationen gelesen, dass er ein Hardcore-Kritiker Israels ist. Das heißt, er ist ein Kritiker der israelischen Politik unter Benjamin Netanyahu. Das heißt, er steht sozusagen für das linke Spektrum in Israel, die sozusagen für den Dialog, für die Versöhnung eintreten und eben auch sehen, dass dieser Konflikt eben durch die aktuelle Politik eben befeuert wird und nicht lösbar erscheint. Aber er macht in diesem Buch, soweit ich jetzt auch in den Rezensionen, in den begeisterten Rezensionen in der ganzen englischsprachigen Welt gelesen habe, er macht da jetzt kein Statement, politisches Statement daraus, sondern er versucht wirklich diesen Konflikt aus beiden Seiten journalistisch und fast literarisch darzustellen. Es soll sich wie ein Roman lesen. Ich bin sehr gespannt auch auf dieses Buch. Und hoffentlich wird es übersetzt. Es ist leider noch gar nicht bei uns bekannt, dieser Nathan Thrall.
Dann warten wir auf Nathan Thrall und auf den Roman von Jane Ann Phillips, beide gestern Nachmittag in New York ausgezeichnet mit Pulitzerpreisen in den Kategorien Belletristik und allgemeines Sachbuch. Joachim Scholl hat für uns auf die Preisverleihung geschaut. Besten Dank.
Straßenkritik. Mein Name ist Susanne Glasel. Ich lebe seit 10 Jahren in München und ich lese im Jahr mindestens 3-mal Die Verwandlung von Kafka. Ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, vor allem, weil meiner Meinung nach eine Kapitalismuskritik im Buch zu finden ist. Und zwar darin, dass Gregor Samsa aufwacht als ein Ungeziefer. Und sein erster Gedanke in diesem absoluten Albtraum, in dem er erwacht, ist, ich kann nicht zur Arbeit gehen. Dass er nicht mehr der Familie finanziell unterstützen kann. Das ist eigentlich seine erste Priorität. Im Gegensatz dazu, okay, welche Auswirkungen hat das individuell auf ihn, auf sein Privatleben, auf seine eigene Psyche? Und gerade diesen Kniff finde ich heute mit jedem Tag relevanter.
Susanne Glasel liest in München immer und immer wieder Die Verwandlung von Franz Kafka. Das Buch gibt's als Taschenbuchausgabe im S. Fischer Verlag mit einem Nachwort von Wladimir Nabokov für 12 Seiten, für 12 €.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf dem Cover des neuen Buches der französischen Comiczeichnerin Catherine Meurice, da sieht man einen Mann auf dem Gipfel eines steilen Berges. Der Mann steht da mit einem Buch in der Hand, mit höchst entschlossenem Gesicht, die Haare wehen im Wind, ein Mann in großer Denkerpose. Allerdings weht ihm der Wind auch die Frackschöße beiseite, sodass man seine Unterhose sieht, seine weiß gepunktete rote Unterhose, was die Denkerpose doch so ein bisschen unterläuft. Catherine Meurice ist eine der bekanntesten Comic-Künstlerinnen in Frankreich. Sie wurde als erste Comiczeichnerin überhaupt in die Sektion Malerei der hochangesehenen Akademie des Beaux-Arts gewählt. Dort ist sie im Moment auch das einzige weibliche Mitglied. Und ihr neues Buch hat unsere Kritikerin Jule Hoffmann gelesen. Guten Tag, willkommen.
Hallo, danke.
Es geht um Philosophinnen und Philosophen in dem Buch. Der Typ auf dem Cover mit der roten Unterhose, wer ist das denn?
Ja, das wird nicht ganz deutlich. Ich würde sagen, diese Figur steht vielleicht sinnbildlich für all die Philosophen, den Katrin Müris in diesem Band die Hosen auszieht oder eben den Frack lüftet, wie man es nimmt. Am ehesten handelt es sich vielleicht noch um Sören Kierkegaard, der nämlich im Comic auch ein bisschen wie Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer auf steilen Klippen hochtrabende Worte schwingt, die er einer eifrig Notizen machenden Frau diktiert. Das ist so eine Art alter Ego der Zeichnerin, die wandert so in verschiedenen Auftritten durch die Comicstrips, quasi als Sidekick der philosophierenden Hauptfiguren. Und Kierkegaard redet da auf diesen steilen Felsen, wo er auch die ganze Zeit recht wackelig steht, vom Schwindel der Freiheit vor Entscheidungen und von der Angst vor der Schwierigkeit, man selbst zu sein, in Anlehnung an seine Schrift Der Begriff Angst von 1844. Und er landet schließlich bei dem Satz, Angst ist eine weibliche Schwäche, in der die Freiheit ohnmächtig wird, was seine Begleiterin mit einem gelangweilten, na das war ja klar, kommentiert und dann stürzt Kierkegaard auch schon von der Klippe.
Und Sie sagen, Katrin Müris zieht da den ganzen Philosophen die Hosen runter, also bildlich gesprochen. Das heißt, sie schaut belustigt, spöttisch, ironisch auf die ganze Philosophiegeschichte?
Genau, es bleibt eigentlich wirklich niemand verschont, also weder vor den alten Griechen noch den Philosophen des 20. Jahrhunderts macht Katrin Müris Halt. Der französische Philosoph Denis Diderot zum Beispiel wird gezeichnet als Dandy mit rosa Wangen und kugelrunden Augen und er lässt sich über die Frauen aus, die, Zitat, unergründlich in ihrer Verschleierung, grausam in ihrer Rache, skrupellos in ihrem Streben nach Erfolg sein, bis aus seinem Kopf plötzlich ein komisches Geräusch ertönt. Es stellt sich raus, Diderots Birne ist durchgebrannt und auswechseln geht leider nicht, das Modell wird nämlich nicht mehr hergestellt. In einem anderen Comic schleppt sich ein einsamer und in seinem Ego furchtbar gekränkter Jean-Jacques Rousseau durch den Wald, wo er lautstark Zuflucht sucht vor den grausamen Menschen, die sich alle gegen ihn verschworen haben. Und dort in der Natur möchte er zu seinem wahren Ich finden, das ganz von Selbstliebe beseelt ist. Und er lässt sich ausgiebig über seine Liebe zu sich selbst aus, bis die Natur, die sein Geschwafel nicht mehr erträgt, sich hinter ihm selbst in die Luft sprengt. Das heißt also, Katrin Müris lässt diese großen Denker alle höchst unterhaltsam auf verschiedene Arten gegen die Wand fahren. Und die meisten Comicstrips lesen sich wirklich wie so eine feministische Replik auf die Theorien dieser Männer. Zum Beispiel gibt es auch einen Comic über die Mutter von Sigmund Freud, die sich erinnert, dass er als kleiner Junge immer unbedingt eine Vulva haben wollte. Also nix Penisneid. Und das ist sehr lustig, aber teils auch nochmal erschreckend festzustellen, wie viel Misogynie doch in der Philosophie der vergangenen Jahrhunderte steckt.
Es gab ja aber auch Philosophinnen, Denkerinnen, spielen die auch eine Rolle in dem Buch?
Ja, also es gibt derer nur ganze drei im Band unter 46 Denkern, nämlich Hannah Arendt, Simone Weil und Simone de Beauvoir, was natürlich darauf zurückgeht, dass die Philosophie, dass der Kanon einfach männlich geprägt ist. Und ich würde auch sagen, Beauvoir und Arendt kommen ein bisschen besser weg bei Katrin Müris. Im Comic über Hannah Arendt geht es um eine Show mit dem Namen Deutschland sucht den Superschurken. Da treten dann verschiedene Ungeheuer auf, die Jury jeweils hellauf begeistern. Nur aus einer Ecke kommt immer der Kommentar, mies, total mies. Und das ist eben Hannah Arendt, die miese, petrig und kettenrauchend in ihrem Jury-Sessel sitzt. Und das geht so weiter, bis ein kleiner lächerlicher Zwerg in Uniform auftritt und alle Vögel sind schon da vorsingt. Und der ist es dann, das ist der Superschurke. Und das referiert natürlich auf Adolf Eichmann und Arendts Text über die Banalität des Bösen. Und im Comic über Simone Weil wird diese immerhin, während sie über die Fabrikarbeit sinniert und die Entfremdung von der Arbeit, selbst als Konserve verwurstet und steht schließlich als Massenware im Supermarkt. Egal. Also auch da kann von Ehrfurcht nicht die Rede sein. Sie wird auch nicht ehrfürchtig behandelt.
Und Katrin Müris, also ich habe von ihr zuerst, glaube ich, gehört, als sie in der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo war, von 2001 bis 2015, hat sie da zur Redaktion gehört, bis zu dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion, bei dem 11 Menschen ermordet wurden. Da hat sie politische Karikaturen gemacht. Jetzt ihre Zeichnungen zur Philosophie, haben die auch einen Karikaturenstil?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass diese Jahre bei Charlie Hebdo ihr sehr dabei geholfen haben, diese fröhliche Respektlosigkeit quasi konsequent durchzuziehen. Karikaturen zeichnen heißt ja, sich an berühmten und mächtigen Personen abzuarbeiten und quasi Witze auf Kosten der Mächtigen zu machen. Und das tut sie hier eben auf Kosten der großen Denker der Philosophie in scheinbar leicht hinskizzierten Federzeichnungen. Viele der Comics von Müris, Sie hatten es gesagt, sie ist ja auch Mitglied der Akademie des Beaux-Arts, also und viele Comics beinhalten bei ihr eben auch Malerei, zum Beispiel Nami und das Meer, zuletzt auf Deutsch erschienen, hat auch so Landschaftsaquarelle. Und in diesem Band, Allzu Menschliches, beschränkt sie sich wirklich so auf klassische Federzeichnungen, deren Stil mich so an alte französische Comiczeichnerinnen wie Claire Bretéché erinnern oder auch Jean-Jacques Sempé, das ist der Zeichner vom kleinen Nick, den kennt man vielleicht. Und das Karikierende der Zeichnung lebt natürlich total von diesem Zusammenprall hochtrabender philosophischer Sprache, also diesem Pathos, der da so mitschwingt mit dem anarchischen Witz des Comics. Und ich habe wirklich mehrfach laut gelacht beim Lesen, was mir besonders deshalb aufgefallen ist, weil ich dabei in der Bahn saß, also fast unfreiwillig.
Und wenn man diesen Band durchgesehen hat, findet man dann Philosophie nur noch lächerlich?
Nein, also wirklich ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der Humor einen eher wieder heranführt an die Philosophie. Also statt quasi vor Ehrfurcht zu erstarren bei dem Namen Sokrates, begegnet man bei Katrin Müris einem Sokrates, der so als völliger Einfallspinsel dargestellt ist, weil er eben weiß, dass er nichts weiß. Und das ist natürlich sehr lustig, aber es bleibt ja nicht bei platten Witzen, sondern es ist auch eine Art der Neubeschäftigung und ein sich interessieren. Das heißt, ich würde sagen, der Comic baut eher Barrieren ab, was ja wiederum auch ein Gewinn für die Philosophie ist.
Das Buch Allzumenschliches von Katrin Müris, aus dem Französischen übersetzt von Lilian Piton. Im Carlsen Verlag ist das Buch erschienen mit 96 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Besten Dank an Jule Hoffmann.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich hätte gerne einen Ort, an dem ich üben könnte, richtige Gedichte zu schreiben. Ein Zimmer mit vier Wänden und einer geschlossenen Tür.
Doch es ist kein Platz für solche Träume im Kopenhagener Arbeiterviertel Vesterbro der 1920er Jahre. Tove muss mit 14 die Schule verlassen und arbeiten gehen. Ein Poesiealbum bietet Platz für erste Gedichte. In der Kopenhagener Trilogie erzählt Tove Ditlevsen entlang der eigenen Biografie von der Flucht aus einem komplizierten Alltag ins Schreiben. Das Residenztheater in München bringt die autofiktionalen Erzählungen auf die Bühne.
Doch in meinem Inneren kriechen lange, merkwürdige Wörter hervor. Und sie legen sich wie ein Schutzhülle über meine Seele. Ein Lied, ein Gedicht, etwas Linderndes, Rhythmisches, unendlich Melancholisches.
Drei Schauspielerinnen verkörpern die unterschiedlichen Lebensabschnitte der Ditlevsen. Die Texte bleiben eng am Original.
Aber warum möchte ich eigentlich so gerne normal und gewöhnlich sein? Es ist doch ganz eindeutig, dass ich es nicht bin.
Die Kopenhagen-Trilogie, eine Theaterinszenierung von Elsa-Sophie Jach, morgen Abend um 19 Uhr, Residenztheater München. Treue Stadtamseln, Meisen mit Vaterkomplex oder polygame Wachteln. Ernst Paul Dörfler kennt das Liebesleben der Vögel. Heute Abend stellt der Ökologe sein gleichnamiges Buch in Korbach vor. Wie sehen sie aus, die Bindungsmuster der heimischen Arten? Und mit welchen Fortpflanzungstaktiken kommen Vögel zu gut gefüllten Nestern?
Die Paarbeziehungen sind in aller Regel sehr fair und ausgewogen. Arbeitsteilung ist vorherrschend.
Ernst Paul Dörfler.
Und die Männchen-Weibchen-Beziehungen, die sind sehr harmonisch, weil die Weibchen den Ton angeben.
Das Liebesleben der Vögel. Lesung und Gespräch mit Ernst Paul Dörfler heute Abend um 18 Uhr, Bürgerhaussaal in Korbach. Ein unbeschwertes, ein sonniges Leben. Deutsche Vita. Davon träumt Tom Ripley in seinem New Yorker Kellerloch. Schulfreund Dickie Greenlee führt so ein Dasein in Italien. Und so ist die Bitte von Dickies Vater, den verlorenen Sohn doch wieder nach Amerika zurückzuholen, ein Traumauftrag für Ripley. Fast 70 Jahre nach der Veröffentlichung des Romans »Der talentierte Mr. Ripley« von Patricia Highsmith gibt es jetzt eine Netflix-Miniserie des Psycho-Thrillers. In Italien angekommen, beginnt Ripley sich in Dickies Alltag einzunisten. Noch ahnt niemand, wie weit der Hochstapler gehen wird, um für immer zu Dickies Welt zu gehören.
He came to Italy, moved into Dickies house. He just wouldn't go away.
Ripley, die Serie in Schwarz-Weiß von Regisseur Steven Cillian, jetzt auf Netflix.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Der Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke. Der hat viele beschäftigt in den letzten Tagen. Matthias Ecke wurde von vier jungen Männern in Dresden zusammengeschlagen und schwer verletzt. Nach dem Angriff haben in Dresden und Berlin tausende Menschen für Demokratie und gegen solche Gewalt demonstriert. Angegriffen wurden auch andere Menschen, die sich politisch engagieren bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Das ist eine besondere Europawahl, auf die wir dazugehen. gesehen. Und wir schauen uns hier in dieser Büchersendung jetzt Romane und Sachbücher an, die sich neu mit dem Thema Europa auseinandersetzen. Das sind die 5 Bücher, die wir Ihnen in diesem Monat besonders empfehlen wollen. Und die haben 2 Redakteurinnen von Deutschlandfunk Kultur ausgesucht, Stefanie von Oppen und Miriam C. Die beiden sind hier im Studio. Seid willkommen. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo Frank.
Auf unserer Liste steht jetzt ein Buch von einem österreichischen Schriftsteller, der sehr bekannt ist als total begeisterter Europäer. Für den kann es gar nicht genug Europa geben, für Robert Menasse nämlich. Und sein neuer Europa-Essay, der heißt Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Miriam, was für ein Europa von morgen stellt sich Robert Menasse denn da vor?
Ein Europa, in dem die nachnationale Demokratie gelebt wird. Menasse sagt nämlich, das ist im Moment noch überhaupt nicht der Fall. Die EU befindet sich in einem unproduktiven Widerspruch und der besteht darin, dass einerseits die Gründungsidee der EU ja ist, Nationalstaaten, auch die Aggressionen, die mit Nationalstaaten verbunden sind, zu überwinden. Aber gleichzeitig beruht die ganze EU in ihrer politischen Organisation eben noch auf den Prinzipien eben solcher nationalstaatlicher Interessen.
Dieser Widerspruch produziert Krisen. Dieser Widerspruch führt dazu, dass vieles nicht funktioniert. Er führt dazu, dass wichtige Entscheidungen einfach nicht zustande kommen. Das wiederum führt dazu, dass viele Menschen an der EU zu zweifeln beginnen. Die sagen, das funktioniert nicht. Wollen zurück zum souveränen Nationalstaat, was das Problem wieder verschärft. Es ist, wie gesagt, ein unproduktiver Widerspruch und wir müssen endlich beginnen, darüber zu diskutieren, wie wir den überwinden können.
Ja, und wie kommen wir raus aus diesem unproduktiven Widerspruch? Was sagt Menasse dazu?
Ja, er macht tatsächlich ein paar ganz konkrete Vorschläge in dieser Streitschrift. Zum Beispiel könnte man die EU organisieren, nicht in Nationalstaaten, sondern in Regionen. Also zum Beispiel Regionen wie Tirol oder Katalonien, die eben viel kleiner sind, historisch gewachsen sind und die ja teilweise sowieso schon über Staatsgrenzen hinausgehen. Auch sehr überzeugend fand ich immer, wenn Menasse so eine Begriffs- oder so eine Phrasenanalyse macht. Also wäre es nicht zum Beispiel hilfreich, wenn wir nicht immer so sonntagsredenmäßig vom Friedensprojekt Europa sprechen? Ja, Frieden, das will irgendwie jeder, aber gemeint ist doch das Friedensprojekt Europa durch die Überwindung der Nationalstaaten. Wenn man das eben immer dazu sagen würde, was für eine Idee von Europa gemeint ist, dann könnten viele Missverständnisse innerhalb der EU vermieden werden, sagt Menasse. Und eben genau deswegen konkretisiert er jetzt in dieser Streitschrift eben die Idee von Europa.
Und er spricht ja in seinem Buchtitel auch die Feinde von Europa an, also der Buchtitel Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Bei den Feinden kann man zum Beispiel an Ungarn denken. Da schießt ja die rechtspopulistische Orbán-Regierung schon lange immer wieder scharf gegen die EU. Und auf unserer Europa-Bücher-Empfehlungsliste steht auch ein Buch aus Ungarn, Das Land der Jungen von Dénes Krusovsky. Das hast du dir angesehen, Stefanie. Dieses Land der Jungen, was ist das denn für ein Land?
Ja, den Titel könnte man ja doppeldeutig verstehen. Ein Land der Jungen, also im Sinne von jung oder ein aber auch ein Land der Jungen im Sinne von junge Männer. Und letzteres ist es tatsächlich. Und Krusovsky kreiert in seinen Erzählungen eine Art Gegenentwurf zu dem, was Ministerpräsident Orbán mit seiner ja wirklich sehr rückwärtsgewandten und sehr konservativen Politik eigentlich will. Nämlich Orbán will halt patriarchale Strukturen, traditionelle Familienbilder pflegt er und sowie auch Rollenbilder. Also er ist auch absolut gegen LGBTQ, also da gibt es ja auch diverse Gesetze, die er schon erlassen hat, auch sehr zum Leid von Buchhandlungen, Autoren und so weiter. Ja, und Krusovsky erzählt von Männern, die mit sich ringen, die verletzlich sind, die mitfühlend sind, die Ängste haben. Da gibt es zum Beispiel 2 Brüder, deren Vater seine Arbeit verliert und seinen Frust dann im Alkohol ertränkt und dafür wird er von der Mutter verachtet. Die geht dann auch fremd und diese beiden Söhne halten verzweifelt an ihm fest. Also es ist eine Geschichte, die mich besonders beeindruckt hat in diesem Buch. Oder ein Mann sitzt in seinem ehemaligen Kinderzimmer, erinnert sich daran, wie er als 17-Jähriger seine Freundin zu einer Abtreibung begleitet hat. Oder es gibt auch eine Geschichte, in der 2 Jungen für ihre Homosexualität von der konservativen Umgebung geächtet werden. Also wie gesagt, er hat einen ganz anderen Männerentwurf da in diesem Buch und hat das teilweise, gelingt es ihm auch, wirklich so surreale Bilder zu schaffen. Also auch Literarisch ist dieses Buch unglaublich stark, um das auch nochmal so als Empfehlung mitzugeben. Und man muss dazu noch wissen, Krzyzowski betreibt auch ein Lyrikmagazin und schreibt für oppositionelle Zeitschriften. Und in dem Gespräch, das wir mit Andrea Gerg vor wenigen Wochen hatten, hat er sich auch zur Situation der Kulturschaffenden in Ungarn geäußert.
Persze, das ist folyamatos Probleme, amiről beszélni kell, illetve írni is.
Ja, natürlich, wir reden viel darüber. Und wir reden nicht nur darüber, sondern wir schreiben auch darüber. Und ich habe auch zwei Romane veröffentlicht, die gesellschaftskritisch sind und wo es auch darum geht, diesen sehr konservativen Kurs, der zurzeit in Ungarn vorherrscht, sich damit auseinanderzusetzen. Man spürt schon, dass die Politik, dass dieser gesellschaftspolitische Alltag sich schon sehr aufdrängt und eben auch die Kunst und auch die Literatur in Ungarn zurzeit sehr beschäftigt.
Das sagt Dénes Krzyzowski zur Situation in Ungarn, also im Südosten Europas. Und dort im Südosten, auch im Osten Europas, war der Autor Matthias Nawrat unterwegs, also deutscher Autor polnischer Abstammung, für sein Buch Über allem ein weiter Himmel. Ich habe das auch gelesen und kann mich an eine Geschichte erinnern, die er aus Belarus erzählt, also aus dem Osten, aus Minsk. Von jungen Leuten, die sich da heftig sehnen nach Europa, also nach der Sicherheit, nach der Freiheit, die die Länder der EU zu bieten haben, aus ihrer Perspektive. Mirjam, du hast auch gelesen, was hat sich bei dir festgehakt, besonders aus dem Buch?
Ich muss sagen, auch diese Gespräche, die Matthias Nawrat da immer wieder führt und vor allem eben, ich bin auch im Osten hängen geblieben, im Osten Europas, da Polen, du hast es schon erwähnt, das Land seiner Geburt, wo Nawrat teilweise auch aufgewachsen ist, oder auch Rumänien, weil diese Reisen da für mich deutlich gemacht haben, wie eben diese Erfahrung des Kommunismus noch so ungemein präsent ist in diesen Ländern, auch bei den Nachgeborenen präsent ist, und wie das eben auch die Sehnsüchte, die politischen Sehnsüchte nach Freiheit, nach Würde, wie diese Erfahrungen das immer noch prägen. Und gleichzeitig aber sind das Erfahrungen aus diesen postkommunistischen Ländern, die, so sagt das Nawrat, also im Westen von Europa, in Westeuropa, überhaupt nicht ausreichend repräsentiert sind. Die Menschen sind da auch immer noch so ein bisschen mit so Vorurteilen behaftet. Das sind die arbeitsamen, erzreligiösen Osteuropa-Menschen. Und das argumentiert Nawrat interessanterweise nicht nur mit Blick auf die EU, sondern auch mit Blick auf seinen eigenen westdeutschen und westeuropäischen Freundeskreis.
Er sagt auch mal an einer Stelle selbst von sich, ich arroganter Westeuropäer sitze hier und will den Leuten erzählen, wie es richtig geht. Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, das spielt doch auch eine Rolle. Er ist ja auch in der Ukraine unterwegs und macht da auch klar, dass dieser Krieg, der ja eben eigentlich schon 2014 begonnen hat, dass der, bevor jetzt der Angriffskrieg begonnen hat, Russlands gegen die Ukraine, dass diese Gefahr und dieser ja schon laufende Krieg im Osten sehr viel stärker wahrgenommen wurde als im Westen, oder?
Das fand ich jetzt auch, man liest das ja rückblickend, ne, jetzt vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges, wirklich nochmal auffallend. Und diese Einsicht oder diese Weitsicht, die es da eben schon in Osteuropa gibt, das verstärkt natürlich nochmal Nawrats Plädoyer. Ich glaube, das sagt er auf einer Lesung in Westsibirien. Na, wir sind eben durch die Trennung in verschiedene Sprachen haben sich immer so einzelne, so nationale Narrative, so Erzählungen, wie wir uns an Kriege erinnern, herausgebildet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ab und zu miteinander reden, um diese nationalen Narrative eben anzugleichen, zu hinterfragen. Und wobei man sagen muss, das kommt in 2018 in Russland schon ziemlich utopisch vor, weil da stellt er auch schon fest, es gibt wirklich so Abgründe zwischen ihm und seinem Publikum da, die sich da 2018 schon nicht mehr überwinden lassen.
Ja, Stichwort Ukraine, da fällt mir natürlich gleich auch Georgien ein, das ja jetzt wahnsinnig in den Schlagzeilen ist mit diesen ganzen Demonstrationen von vielen unglaublich jungen Leuten, die auf jeden Fall zur EU dazugehören wollen. Und auch da ist es ja so ähnlich wie in der Ukraine, dass es dieses Land einfach immer gar nicht so im Blick von Westeuropa aus war. Und ich fand das wirklich total eindrucksvoll jetzt bei meiner Reise dorthin, diese Intensität zu erleben, mit denen diese Leute eben oder die vor allem wirklich sehr jungen Menschen zu Europa wollen. Und tatsächlich habe ich aber auch in einer Debatte erlebt, wie ein junger Mensch dann auch uns kritisierte dafür, dass wir halt immer so einen etwas arroganten Blick manchmal haben auf eben diese Länder im sozusagen für uns fernen Osten. Und da fühlte ich mich auch so ein bisschen ertappt. Also, dass man da wirklich manchmal immer noch mit seinen, ja, also ihr müsst ja noch hier Hausaufgaben machen und so weiter daherkommt. Und das wird dann eben auch manchmal als sehr arrogant, wie gerade auch schon davon die Rede war, empfunden.
Und dieser Weg nach Europa, um den da gerade gekämpft wird in Georgien, der hat in der Ukraine ja eigentlich begonnen mit der Orangenen Revolution 2004. Gab noch mehrere andere Revolutionen danach, Euromaidan, wissen wir alle. Und ich musste an diese Orangenen Revolution aber denken, jetzt bei einem Buch, das auch auf unserer Liste steht, von der niederländischen Autorin Lisa Weder. Die hat ihre Wurzeln in der Ukraine und die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, Tanz, Tanz, Revolution heißt das. Aber vielleicht bin ich auch auf der falschen Fährte. Geht es denn um die Revolution in der Ukraine?
Ja, also das könnte man fast denken, wenn man sich das Cover anguckt von dem Buch. Das ist nämlich orange. Auch mehr oder weniger orange. Ah, ja. Und nein, aber es ist doch, die Orangene Revolution spielt da vielleicht nur sehr, sehr mittelbar eine Rolle in diesem Buch. Es ist auch gar kein konkretes Land, um das es da geht. Also das Land, in dem dieser Krieg stattfindet, um den sie da beschreibt, das trägt einen Fantasienamen, Besulia. Und genau, und es könnte aber auch genauso gut Georgien, Jugoslawien, Abchasien, also all die Länder sein, in denen in den letzten 30 Jahren Kriege stattgefunden haben. Aber die Revolution ist, die da gelingt, dass Menschen andere Tote wieder zum Leben erwecken können. Und das ist so interessant von ihr gedacht. Also diese Toten, die werden dann in ein Land des Westens transportiert. Und da gibt es ein Video, das im Internet kursiert von einer alten Frau, die eben einen sehr traditionellen Tanz in diesem Video tanzt, wurde damals von ihrer Enkelin aufgenommen. Und dieses Video ist dann Vorbild, um eben diese Menschen, die da plötzlich irgendwo in den Niederlanden oder wo auch immer landen, diese Menschen, die da total gezeichnet und vom Krieg auch wirklich schwer verletzt da ankommen, wach zu tanzen. Manchmal auch erst dann nach 2 Jahren, die sind da irgendwie eingefroren. Also wirklich ein sehr interessantes Gedankenkonstrukt. Und genau, und dann geht es auch immer wieder darum, wer ist bereit, sich diesem Experiment auszusetzen und diesen Menschen, zu denen man ja gar keinen Bezug hat, zu helfen und wer nicht. Und und diese Menschen werden dann eben auch zu Flüchtlingen sozusagen. Aber vielleicht hören wir ganz kurz Lisa Weder zu diesem Gedankenexperiment.
Für mich ist es ein Gedächtnis, ein Gedankenexperiment für die Leser. Man kann sich fragen, wenn ich morgen aufwache und es gibt in meinem Badezimmer eine junge Frau, tot und sie ist beblutet, aber ich kann sie wieder wach tanzen. Das ist die ganze große Frage der Romanz. Ist, ich denke, vielleicht ein philosophisches Buch.
Und ist das diese Metapher des Tanzes auch so eine Art Aufforderung, gerade auch an uns in Westeuropa, uns zu bewegen, in Gang zu kommen?
Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, wirklich ihre tiefe Message. Das hat sie auch immer wieder betont in den Gesprächen. Übrigens, dieses Gespräch, aus dem dieser Ton gerade kam, das hat Dorothea Westphal vor drei Wochen, die auf der Buchmesse geführt oder beziehungsweise genau, wurde dann auch bei uns gesendet. Das ist der Punkt, Westeuropa muss in Bewegung kommen und Lisa Weder beschäftigt sich mit fast nichts anderem mehr als mit dem Krieg. Sie sagt auch an einer Stelle, kann auch verstehen, wenn es manchmal auch eine Fatigue gibt bezüglich des Krieges, aber für sie ist es halt ein zentraler Punkt und wahrscheinlich werden auch ihre weiteren Bücher sich damit befassen.
Dann gucken wir noch ganz kurz auf das 5. Buch auf unserer Liste. 5 Bücher empfehlen wir immer in jedem Monat. Diesen Monat, wie gesagt, vor den Europawahlen. Eine Europa-Bücherliste. Der 5. Der kommt auch aus Westeuropa, wie Lisa Weder. Matthias Enar, Tanz des Verrats. Miriam, noch kurz, was ist das für ein Buch?
Ja, es kommt auch ein Krieg vor tatsächlich, aber so ein namenloser Krieg. Also das ist gar nicht genauer beschrieben, könnte überall sein, in der Ukraine, auf dem Balkan. Da wird eben geschildert aus Sicht eines desertierten Soldaten. Also diese Omnipräsenz auch in Europa, diese kriegerische Vergangenheit Europas kommt hier vor. Dann gibt es noch eine andere Zeitebene, die erzählt davon der Teilung Europas, Bau der Berliner Mauer, Kalter Krieg. Und dann gibt es aber auch eine Zeitebene, die spielt also in der Gegenwart. Also ein ganz vielschichtiger Roman. Es kommen ganz unterschiedliche Gegenwarten vor, Krieg und Frieden so. Wie es halt schon immer zu Europa gehört hat.
Tanz des Verrats von Matthias Enar. Eins der Bücher auf unserer Europa-Bücher-Empfehlungsliste von Deutschlandfunk Kultur finden Sie auch auf unserer Website. Für uns vorgestellt haben diese Bücher Miriam C. und Stefanie von Oppen. Ganz herzlichen Dank.